Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias, sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jasser und Jonas und Lot, sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder, wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 9. März 2023, gleich dem 18. Iswan 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran kritisiert unbegründete Äußerungen deutscher Außenministerin und fordert Berlin auf, sich für chemische Waffen zu entschuldigen. IAEA-Gesandter: Westen versucht, Irans Fall hochzuspielen, um Welt von Israels Nukleararsenal abzulenken. Israelische Panzer greifen Gaza an und verletzen 2 Palästinenser. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran kritisiert unbegründete Äußerungen deutscher Außenministerin und fordert Berlin auf, sich für chemische Waffen zu entschuldigen. Irans Außenamtssprecher hat die anti-iranischen Äußerungen der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock während eines Besuchs in der irakischen Hauptstadt Bagdad scharf verurteilt und erklärt, die Äußerungen zielten darauf ab, den Beziehungen zwischen Teheran und Bagdad zu schaden. Nosrat Kanani machte die Äußerungen am Mittwoch, nachdem Baerbock einen Tag zuvor Iran beschuldigt hatte, mit seinen Raketenangriffen insbesondere auf irakisches Territorium die Stabilität der Region zu gefährden. Kanani sagte, die deutsche Außenministerin müsse sich für das vergangene beschämende Verhalten ihrer Regierung gegenüber den beiden Nationen entschuldigen, anstatt zu versuchen, die Geschichte der deutschen Verbrechen zu verbergen, indem sie unbegründete Behauptungen gegen die Islamische Republik erhebe. Deutschland habe Saddam Husseins Regime während seines 8-jährigen Krieges gegen Iran unterstützt, sagte er und fügte hinzu, dass Berlin das Baas-Regime mit chemischen Waffen ausgestattet habe, um sie gegen wehrlose iranische und irakische Soldaten und Zivilisten einzusetzen. Leider hat eine beträchtliche Anzahl von Terroristen und bewaffneten Separatistengruppen, die das Blut iranischer und irakischer Zivilisten an ihren Händen haben, inzwischen Zuflucht in Deutschland gefunden, sagte Kanani und erinnerte Berlin an die unbestreitbare Rolle Irans bei der Unterstützung der territorialen Integrität des Irak. Am Dienstag forderte Baerbock Iran auf, seine Raketenangriffe auf irakisches Territorium einzustellen und behauptete, dass die Angriffe sowohl die Zivilbevölkerung als auch die regionale Stabilität gefährden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums bemerkte auch, dass Baerbocks Anti-Iran-Äußerungen zeigten, dass Berlin immer noch bewaffnete Terroristen und Separatisten gegen die Islamische Republik unterstütze und vergebliche Anstrengungen unternehme, um die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn zu beschädigen. Kanani betonte ferner, dass die regionalen Nationen nie vergessen werden, wie bestimmte westliche Staaten, einschließlich Deutschland, Kriege geführt und kriegstreibende Diktatoren in der gesamten Region unterstützt haben. IAEA-Gesandter: Westen versucht, Irans Fall hochzuspielen, um Welt von Israels Nukleararsenal abzulenken. Der iranische Gesandte bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA gab an, dass die europäischen Länder versuchen, das iranische Nuklearprogramm aufzubauschen, um die internationale Gemeinschaft von der Frage des israelischen Nukleararsenals abzulenken. Mohsen Naziri Azd sagte, die europäischen Länder lenken die Aufmerksamkeit der Welt auf das iranische Nuklearprogramm in der IAEA, um die wichtige und sehr besorgniserregende Frage des militärischen Nuklearprogramms des israelischen Regimes zu vertuschen, das eine Quelle der Instabilität in der Region und eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit darstellt. Die Europäer verfolgen einen Plan, ein unabhängiges Land, Iran, seiner nationalen Interessen zu berauben, während Teheran sich voll und ganz an internationale Vorschriften halte, sagte der Diplomat. Sie müssen das Sieg-Niederlage-Szenario aufgeben und ihre Haltung gegenüber Iran ändern, sagte Naziri Azd am Mittwoch in einer Ansprache vor einer Sitzung des IAEA-Gouverneursrates. Die Wirkungslosigkeit dieses autoritären Ansatzes wurde in Bezug auf Iran mehrfach bewiesen, sagte Naziri Azd. Naziri Azd kritisierte auch wiederholte Äußerungen bestimmter Länder, in denen Iran aufgefordert wurde, seine Verpflichtungen gemäß dem Nuklearabkommen von 2015 JCPOA umzusetzen, das von den Vereinigten Staaten 3 Jahre nach seinem Abschluss einseitig aufgegeben wurde. Diese Länder haben nicht nur die freiwilligen Verpflichtungen Irans bewusst mit seinen rechtlichen Verpflichtungen verwechselt, sondern sie haben auch alle Anstrengungen unternommen, um die sehr reale Tatsache zu verbergen, dass das JCPOA andere Anhänger hat, die von seinen Umzeichnern ohne weitere Verzögerung umgesetzt werden müssen. Naziri Azd bezog sich offenbar auf eine Erklärung der 3 europäischen Unterzeichnerstaaten des JCPOA auf der Sitzung des IAEA-Gouverneursrates in dieser Woche, in der Iran einer unverminderten und gefährlichen nuklearen Eskalation beschuldigt wurde. Iran wies die Behauptung zurück und behauptete, es habe keine Abweichung von seinen friedlichen nuklearen Aktivitäten gegeben. Israelische Panzer greifen Gaza an und verletzten 2 Palästinenser. Nahe der Grenze des Gazastreifens zu den besetzten Gebieten stationierte israelische Panzer haben das Feuer auf den südlichen Teil des von Tel Aviv blockierten Küstenstreifens eröffnet und 2 Palästinenser verletzt. Die Panzer, die in der Nähe des Grenzzauns zu Khan Yunis stationiert waren, feuerten mehrere Granaten auf einen Ort und auf Farmen östlich der Stadt, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Mittwoch unter Berufung auf einen ihrer Korrespondenten. Die Verwundeten wurden ins Krankenhaus gebracht, hieß es weiter. Ebenfalls am Mittwoch meldete die Nachrichtenagentur Palästinensisches Informationszentrum den Abschuss einer Rakete aus Richtung des Streifens auf die besetzten Gebiete. Der Bericht identifizierte das Ziel des Projektils als die illegale israelische Siedlung Nir Am im westlichen Teil der besetzten Gebiete. Die Entwicklung kam, nachdem ein Tag zuvor bei einem Überfall israelische Streitkräfte auf das Flüchtlingslager Jenin im Norden der besetzten Westbank mindestens 6 Palästinenser getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt worden waren. Die Zahl der Todesopfer, die seit Anfang des Jahres von den Streitkräften des israelischen Regimes getötet wurden, erhöhte sich auf 61. Palästinensische Widerstandsbewegungen, darunter die im Gazastreifen ansässige Hamas und der islamische Dschihad, haben den tödlichen Überfall verurteilt und harte Rache geschworen. US-Waffenfirmen verklagt wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen im Jemen. Amerikanische Waffenhersteller sehen sich einer Klage wegen Beihilfe und Anstiftung zu Kriegsverbrechen im Jemen gegenüber, der infolge des 8-jährigen saudisch geführten Angriffskriegs unter einer ausgewachsenen humanitären Krise leidet. Die US-Rüstungsunternehmen Raytheon, Lockheed Martin und General Dynamics wurden von einer Gruppe von 7 jemenitischen Staatsangehörigen wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen und außergerichtlichen Tötungen durch den Verkauf von Waffen zur Kriegsführung gegen den Jemen verklagt. Die beim Bezirksgericht von Washington D.C. und eingereichte Klage nennt auch den Kronprinzen von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman al-Saud, und den Führer der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, sowie den US-Außenminister Anthony Blinken und Pentagon-Chef Lloyd Austin als Angeklagte. In der Klage heißt es, Jahr für Jahr fielen die Bomben auf Hochzeitszelte, Trauerhallen, Fischerboote und einen Schulbus, töteten tausende Zivilisten und trugen dazu bei, den Jemen in das schlimmste humanitäre Krisengebiet der Welt zu verwandeln. Waffen, die von US-Unternehmen durch rechtswidrige Verkäufe geliefert wurden, die US-Funktionäre genehmigt hatten, erlaubte Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten durch die genannten verklagten Amtsträger eine wahllose und brutale Bombenkampagne durchzuführen. Die Klage wurde im Namen der Opfer von zwei separaten Bombenanschlägen im Jemen durch die von Saudi-Arabien geführte Koalition eingereicht. Einer für eine Hochzeit im Jahr 2015 und einer für eine Beerdigung im Jahr 2016. Laut Menschenrechtsgruppen bereitete sich im Oktober 2015 eine Gruppe Jemeniten darauf vor, die Hochzeit eines Verwandten zu feiern, als ein Kampfflugzeug der Koalition das Gebiet bombardierte und 43 unschuldige Menschen tötete, darunter 13 Frauen und 16 Kinder. Ein Jahr später warfen von Saudi-Arabien geführte Koalitionsflugzeuge eine von den USA hergestellte lasergelenkte Bombe auf eine überfüllte Beerdigung, bei der über 100 Zivilisten getötet wurden. Die im Namen der jemenitischen Staatsangehörigen eingereichte Klage wirft vor, dass im Westen hergestellte Bomben seit Beginn des vom Westen unterstützten Krieges vor fast 8 Jahren über 25.000 Zivilisten getötet haben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 14 Grad, Shiraz 15 Grad und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Ghorbani mit dem Titel Hanuz Eshqeto, das heißt Noch immer deine Liebe.
خیال آمدنت دیشبم به سر می زد، نیامدی 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 که ببینی دلم چه پر می زد. خواب رفتم نیلوفری براب شکفت، خیال روی تو نقشی به چشم تر میزد. کجایی 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 ای که دلم بی تو در تب و تاب است، چه بس خیال پریشان به چشم بی خواب کجایی ای که دلم بی تو در تب و تاب است، چه بس خیال پریشان به چشم بی خواب است. فتادم و در سر هوای روی تو دارم، مرا بکشتی، مرا بکشتی و من دست بر دعای تو میرم. هنوز عشق تو امید بخش جان من است، هنوز عشق تو امید بخش جان من است. خوشا غمی، خوشا شادی جهان من است. تمام شب به خیال تو رفت و می دیدم که پشت پرده اشکم سپیده سر می زد.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wie angekündigt, geht es auch in diesem Teil um den iranischen Mystiker und Dichter Rumi, dessen Werke in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Sein berühmtes Masnavi wird heute im Mittelpunkt der Sendung stehen. Das Werk Masnavi Manavi, spirituelle Zweizeiler, ist ein Meisterwerk des Jalaleddin Muhammad Balchi, der im Iran Molavi und im Westen Rumi genannt wird. Zahlreiche Forscher bezeichnen dieses Masnavi als Lehrbuch und Wegweiser. Berühmtheiten der östlichen und westlichen Kultur wie Iqbal Lahuri und Hegel haben sich in ihrer Philosophie von Molavi inspirieren lassen. Viele große iranische Mystiker haben aus seinem Masnavi geschöpft. Das Masnavi ist das beste Werk von Molavi und es ist das bekannteste der Farsi-Sprache und Farsi-Literatur. Es umfasst ca. 25.000 Doppelverse Beit. Es heißt, dass Molavi dieses Werk auf Bitte und Ansporn des Hisameddin Chalabi, seinem treuen Helfer und Schüler, verfasst hat. Der 1990 verstorbene iranische Literaturdozent und Schriftsteller Dr. Ghulam Hossein Youssefi schreibt in seinem Buch Cheshme-e-Roshan, klare Quelle. Als Hisameddin Chalabi an einem Abend zwischen dem Jahre 1657 bis 1660 nach der Hijra Jalaleddin Muhammad Molavi bat, wie Attar und Sanoi ein poetisches Werk über spirituelle Begriffe zu verfassen, war dies zweifelsohne der Beginn eines großen literarischen Ereignisses, das zur Entstehung eines tiefsinnigen und außergewöhnlichen Werkes wie das Masnavi Manavi in der Farsi-Dichtung führte. Aflaki, ein Schreiber und Historiker, der in der gleichen Epoche wie Molavi gelebt hat, berichtet, Molavi habe Chalabi Verse, die er vorher gedichtet hatte, gezeigt. Diese Doppelverse waren nichts anderes als die 18 des Neyname, des Briefes der Schilfrohrflöte. Es waren die Verse, die später den Anfang des Masnavi Manavi bildeten und mystisch gesehen von der Trennung des Menschen von seinem Ursprung und dem Verlangen nach der Rückkehr zu ihm sprechen. Hier die ersten Reime davon. بشنو این نی چون حکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند از نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. Das Gedicht wurde von Frau Professor Annemarie Schimmel übersetzt. Wir haben die Übersetzung der obigen Anfangszeilen der Webseite islam.de entnommen. Hör auf der Flöte Rohr, wie es erzählt und wie es klagt, vom Trennungsschmerz gequält. Seit man mich aus der Heimat röhricht schnitt, weint alle Welt bei meinen Tönen mit. Ich suche ein Herz vom Trennungsleid zerschlagen, um von der Trennung Leiden ihm zu sagen. Chalabi spornte Molavi an, sein Gedichtwerk weiterzuschreiben, und Molavi begann, ihm den Masnavi zu diktieren. Tagtäglich vom Beginn der Nacht bis zum Morgengrauen. Chalabi schrieb alles auf und trug es dann Molavi noch einmal mit schöner Stimme vor. Dies wurde ihnen bis ans Lebensende Molawis im Jahre 672 nach der Hijra, 1273 nach Christus, zur lieben Gewohnheit. Molawi hat auf die Bemühung und den Ansporn seines Schülers Hisam ed-Din Chalabi bei der Entstehung des Masnavis hingewiesen und mehrmals respektvoll in diesem Gedichtwerk seinen Namen erwähnt. Ey Zia al-Haq Hisam ed-Din Toi, ke gozasht az mah be nurat Masnavi, Masnavi ra chun to mabda' bude i, gar fuzun gardat toash afzude i. O Zia-ul-Haq, Hisam ed-Din, du bist es, mit dessen Licht das Masnavi aus dem Nebel hervorgedrungen ist. Weil du der Begründer des Masnavi gewesen bist, bist du es, der ihm dazu gefügt hat, wenn es gediehen ist. Das Masnavi des Molawi lehrt den Weg, auf dem der Mensch an die Wahrheit gelangt. Molawi möchte den Menschen auf seine lange Vergangenheit aufmerksam machen, nämlich den langen Weg, den er aus dem Reich der leblosen Materie über das Reich der Pflanzen und schließlich bis in das menschliche Reich zurückgelegt hat. Das wichtigste Thema ist für Molawi die Moral und die Charaktererziehung. Er ist wie ein Anführer, der versucht, aus dem Leser einen neuen Menschen zu machen. Daher spricht er eifrig und mit großer Sorgfalt zum Menschen über die moralischen Regeln und bereitet ihm zugleich mit Erzählungen und Parabeln Unterhaltung und Freude. Im Masnavi hat der Dichter und Mystiker seine Lehre und seine Gedanken vereint. Seine Geschichten dienen ihm dazu, den Menschen zu läutern und seinen Charakter zu veredeln. Im Masnavi wogt ein Meer von Gedanken, und jeder, der über das Äußerliche seiner Geschichten hinaussieht, entdeckt jenseits davon die hohen Überzeugungen und die feinen Regungen seines Geistes. Die geistige Quelle für die Schaffung des Masnavi Manavi, spirituelle Zweizeiler und seine Geschichten sind vor allem der Heilige Koran und die Überlieferungen gewesen. Einige Kenner und Kommentatoren des Masnavi Molawi sehen in den Geschichten dieses Poesiewerkes eine Art mystische dichterische Auslegung des Korans, und zwar wegen der umfassenden Kenntnis Molawis von den Koranversen und ihrer Deutung und seinem Wissen über die Überlieferungen und Berichte aus dem Leben des Propheten und der Unfehlbaren aus seinem Hause. Tatsächlich hat Molawi viele Koranverse und die Geschichte der Propheten in seinem Masnavi interpretiert. Außerdem hat er in diesem Werk und im Laufe seiner Erzählungen teilweise Hadithe, Überlieferungen des Propheten des Islams, Friede sei mit ihm, wiedergegeben und gedeutet. Neben der gewaltigen und unvergänglichen Quelle der göttlichen Offenbarung hat Molawi noch eine andere wichtige Ressource für die Schaffung des Masnavi genutzt, nämlich die allgemeine Kultur und Umgangssprache, die er sehr gut kannte. So kommt es, dass er die Geschichten und Redewendungen, die unter dem Volke üblich waren, heranzieht, um seine Gedanken und Meinung verständlich zu machen. Dem Masnavi Manavi ist kein Entwurf vorausgegangen, und die Geschichten sind nicht nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet und gehorchen keiner bestimmten Reihenfolge. Dr. Seidinkub sagt, das Masnavi von Mulavi sei aus der spirituellen Begeisterung des Dichters hervorgegangen. Er schreibt: Jahrelang hat Mulavi, immer wenn er die Gelegenheit dazu fand und seine Befindlichkeit es ihm erlaubte, den Masnavi gedichtet, zu Hause und in der Moschee, im Badehaus und während er zu Fuß unterwegs war, am Tag und in der Nacht. Er baute in seine Geschichten andere Geschichten ein. Den Masnavi hat er auf diese Weise gedichtet und Hisameddin hat ihn aufgeschrieben. Dementsprechend entstand der Masnavi ohne einer besonderen Ordnung und Reihenfolge und ohne vorherigen Entwurf und Plan. Im Masnavi leitet meistens ein Gedanke zu einem weiteren über und folgt der einen Erzählung die nächste. In gewissem Sinne macht dies die Freiheit und Ungebundenheit des Denkers und der Fantasie des Dichters spürbar, der sich beflügelt in einem spirituellen Raum bewegt. Masnavi gibt in Wirklichkeit einen spirituellen Werdegang wieder, der mit dem Ruf der Rohrflöte beginnt und nirgendwo endet. Bei einem bestimmten Anlass wird der Sprecher jedoch auf einen neuen Begriff und Inhalt aufmerksam und wandert von einer Erzählung zur anderen. Dies bis zum Ende des Masnavi, welches aus einer unvollständigen Geschichte besteht und mit dem Tod Mulavis zusammenfällt. Mulavis Denkweise durchströmt den Masnavi wie eine große Flut. Diese Flut nimmt auf ihrem Weg jeden Gedanken und jeden Inhalt mit. Nicht nur seine leicht verständliche Darbringung von Geschichten und von Weisheiten ist kennzeichnend für den Masnavi. Kennzeichnend sind auch die spirituellen Zustände des Dichters, die sich in seinem Werk niederschlagen. Diese erfüllen seine Worte mit Begeisterung und geben ihnen ihre besondere Note. Dr. Seidinkub betrachtet dies als genau den Punkt, an dem das Masnavi aufhört, Weisheit und Erzählung zu sein und zu Poesie und zu abstrakten Gedichten wird.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ahmad Adibon mit dem Titel Irane Javidan, auf Deutsch Ewiges Iran.
عشق از تو لبریز است و تو از عشق لبریز از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز ایران من ای سرزمین سربداران مهد دلیران خاک سرخ مرزداران از تو لبریز است و تو از عشق لبریز
از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز. ایران من ای سرزمین سرو دارا، مهد دلیران خاک سرخ مرزارا. من می خروشم مثل کرخه مثل کارو، حتی اگر چون قطره اشکی غرق در خون. من می درخشم چون کبودان در سیاهی، حتی اگر خشکیده باشم گاه گاهی. من آرشم، من داریوشم، من دشمن ضحاک شوم مردوشم. من سعدیم، فردوسیم، من شعر نابم. باید که چون خیام بر دنیا بتابم. چون دماوند و دهندت باش ایران، چون کوهای سربلندت باش ایران. ای سرزمین عشق و ایمان، میهن جان،
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Im Rahmen der Beitragsreihe zum Motto des iranischen Sonnenjahres 1401, Produktion wissensbasiert, arbeitsplatzschaffend, haben wir in diesem Beitrag die Stellung der wissensbasierten Ökonomie in Indonesien genauer betrachtet. Im vergangenen Beitrag hatten wir ja über die wissensbasierte Wirtschaft in Malaysia berichtet. Indonesien ist das bevölkerungsreichste islamische Land. Es ist eine der großen Volkswirtschaften Südostasiens, die in Bezug auf die biologische und kulturelle Vielfalt zu den vielfältigsten Ländern der Welt gehört. Die größte Wirtschaftsmacht Südostasiens konnte nach Überwindung der Wirtschaftskrise Ende der 1990er Jahre ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung erreichen. Das Bruttoinlandsprodukt, BIP, dieses Landes ist stetig gestiegen, sodass das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt Indonesiens von $807 im Jahr 2000 auf $3.971 im Jahr 2019 gestiegen ist. Derzeit ist Indonesien mit mehr als 276 Millionen Einwohnern das viertbevölkerungsreichste Land der Welt und Mitglied der 20 größten Volkswirtschaften der Welt, G20. Als aufstrebende Volkswirtschaft hat Indonesien große Erfolge bei der Armutsbekämpfung erzielt. Es konnte seine Verschuldung und sein Haushaltsdefizit drastisch reduzieren. Im Jahr 2010 überstieg das Volumen ausländischer Direktinvestitionen in Indonesien 163% im Vergleich zum Vorjahr und kam damit auf $12.8 Milliarden. Ein Jahrzehnt später, im Jahr 2019, wurde die indonesische Wirtschaft mit einem BIP von $1 Billion zur 16. größten Volkswirtschaft der Welt. In der Vergangenheit waren Öl- und Gaseinnahmen sowie Auslandshilfen die wichtigste Einnahmequelle der indonesischen Regierung. Aber heute hat die Regierung dieses Landes ihre wirtschaftlichen Einnahmen durch die Umsetzung von Programmen und Wirtschaftsreformen diversifiziert, um die Abhängigkeit von Öleinnahmen zu verringern. Den Statistiken der Welthandelsorganisation WHO zufolge hatte Indonesien nach seinem zweiten Entwicklungsplan, der 1994 begann und 2005 überarbeitet wurde, rund $180 Milliarden an Exporten in seiner Textilindustrie, Petrochemieindustrie, Transportindustrie sowie bei Haushaltsgeräten, Baumaterialien, Zement und Nahrungsmitteln zu verzeichnen. Um dies zu realisieren, arbeiten 3.757 indonesische Unternehmen organisatorisch und technologisch mit japanischen, chinesischen, europäischen und amerikanischen Unternehmen zusammen und haben ihre Verträge so gestaltet, dass die Unternehmen und das Land und die Bevölkerung im Ganzen davon profitieren. Die meisten Exporte Indonesiens gehen in amerikanische Länder nach Japan, China und Singapur. Indonesien ist ein mineralreiches Land und es gibt in diesem Land Öl, Erdgas, Zinn, Nickel, Kohle, Bauxit und Kupferminen. Tourismuseinnahmen sind auch ein wichtiger Teil des indonesischen Einkommens. Angela Merkel, die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin, erklärte bei ihrem ersten Besuch in Indonesien, dass dieses Land ein Modell für Europa sein könne. Kreative Ansätze haben insbesondere bei der Formulierung und Umsetzung des zweiten langfristigen Wirtschaftsentwicklungsplans Indonesiens eine herausragende Rolle gespielt. Der Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und die Anwendung von Innovationen für Wirtschaftswachstum und Entwicklung war eines der wichtigsten Ziele Indonesiens in den letzten Jahren. Ein klares Beispiel für die Bemühungen zur Entwicklung von Kreativität und Innovation ist die Gründung der Organisation der Kreativwirtschaft BKRAF im Jahr 2015. Diese Institution zielt darauf ab, das Potenzial der indonesischen Kreativwirtschaft zu kontrollieren und zu organisieren. Die Rolle von Wissenschaft und Technologie in der indonesischen Wirtschaft ist auf einem hohen Niveau. Und dieses Land hat den Weg der wirtschaftlichen Entwicklung beschritten, indem es in den Bereich der wissensbasierten Wirtschaft investiert hat. Indonesiens Kreativwirtschaft ist sehr vielfältig und umfasst 16 Teilbereiche. Diese sind Computerprogrammentwicklung für Anwendungen und Spiele, Architektur, Innenarchitektur, Mode, Produktdesign, visuelles Kommunikationsdesign, Film, Animation und Video, Fotografie, Handwerk, Kochkunst, Musik, Druck, Werbung, darstellende Künste, bildende Kunst sowie Fernsehen und Hörfunk. Die indonesische Regierung lege, wie viele andere entwickelte Regierungen, mehr als alles andere Wert auf die Entwicklung der Humanressourcen, um die Qualität und die nationale Entwicklung zu steigern. Indonesien hat die Vision, ein entwickeltes Land und eine der größten Volkswirtschaften der Welt zu werden, die von Investitionen und Handel, Industrie, Tourismus, Meeresindustrie und Dienstleistungen angetrieben wird. Der Rang Indonesiens in Wissenschaft und Technologie steigt von Tag zu Tag und die Regierung dieses Landes hat ein hervorragendes Arbeitsumfeld für Unternehmer geschaffen. Joko Widodo, der Präsident von Indonesien, betonte die Bedeutung der digitalen Infrastruktur und verwies auf deren Rolle während der Coronavirus-Pandemie hin. Die indonesische Regierung plant, 30 Billionen Rupie, etwa 2 Milliarden US-Dollar, für die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie bereitzustellen und den Prozess der digitalen Transformation zu beschleunigen. In diesem Zusammenhang erklärte Joko Widodo, die digitale Wirtschaft seines Landes werde von 632 Billionen Rupie im Jahr 2020 auf 4.531 Billionen Rupie, also 300 Milliarden US-Dollar, im Jahr 2030 ansteigen. Vor diesem Hintergrund habe insbesondere die Digitalisierung der indonesischen Landwirtschaft ein sehr hohes Wachstumspotenzial. Er erklärte auch, dass in Zukunft die Ernährungskrise zu einem großen Problem werde und die Technologie bei der Lösung dieses Problems helfen müsse. Dies sei eine Chance für Indonesien, da Startups im Agrarsektor nur 4% der indonesischen Startups ausmachten. Als eine der aufstrebenden Volkswirtschaften versucht Indonesien, seine Ziele als globale Top-Wirtschaft zu erreichen, indem es in den nächsten Jahren durch die Entwicklung der digitalen Wirtschaft die notwendige Infrastruktur schafft. In diesem Zusammenhang erklärte die indonesische Finanzministerin Frau Sri Mulyani Indrawati vor einigen Monaten, dass Indonesiens digitale Wirtschaft laut dem Forschungsbericht 2021 einiger Institutionen das Potenzial habe, bis 2025 rund 146 Milliarden Dollar zu erreichen. Im Jahr 2020 belief sich die Zahl auf rund 44 Milliarden Dollar, fügte sie hinzu, und das sei ein enormes Potenzial. Das bedeutet, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hinsichtlich der digitalen Infrastruktur verdreifacht werden könne. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.